So, dann läuft das für mich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Säen und Hören. Heute sprechen wir über eine ganz besondere Kultur, nämlich den Hopfen, und sind zusammen mit Katharina Meyer.
Wenn man heute schon von Chlor auf in der Landwirtschaft dabei ist, dann ist ja das Schöne, dass man alle Auf und Abs mitmacht, beziehungsweise dass man nicht gleich aufgibt. Und das ist halt das Tolle, wenn man dafür brennt. Also man sagt den Satz, wenn dir der Hopfer einmal geratzt hat, dann lasst er dich nicht mehr los.
Katharina, vielleicht einmal direkt vorweg, was macht dich zur Hopfenexpertin?
Hallo miteinander. Was macht mich zur Hopfenexpertin? Ich bin eine Hopfenbäuerin durch und durch. Ich sage jetzt mal, mir hat der Hopfer, also man sagt den Satz, wenn dir der Hopfer einmal geratzt hat, dann lasst er dich nicht mehr los. Und das trifft bei mir ganz gut zu. Es ist, ich bin mit dem Hopfer aufgewachsen, wir haben einen Familienbetrieb zu Hause. Und für mich war schon immer klar, seitdem ich mich daran erinnern kann, dass ich mal Hopfenbäuerin werde. Und so ist mein ganzes Leben auch gelaufen. Ich habe ganz normal nach der Realschule Landwirtschaft gelernt und habe dann die Winterschule gemacht, beziehungsweise am Landwirtschaftsmeister. Danach war ich nach Hallertauer Hopfenkönigin, habe da auch noch den Hopfen repräsentieren dürfen und arbeite momentan bei unserem Betrieb mit. Wir haben seit 2019 eine GbR gegründet, also mein Vater, meine Mutter und ich, und haben da eben unseren Hopfenbaubetrieb in Eschelbach. Das ist in der Nähe von Wollenzach, direkt am Autobahndreieck Holledau, also im Herzen der Hallertau. Und da bin ich mit Herz dabei, mit dem Hopfen.
Ich muss gerade, hilf mir gerade nochmal bitte, Hallertau, also vielleicht kannst du es noch ein bisschen weiter eingrenzen. Ich habe den Punkt auf der Landkarte, fällt mir gerade noch schwer, den zu finden. Wo liegt euer Betrieb genau?
Also das ist in der Nähe vom Pfaffenhofen an der Ilm.
Okay. Ich muss sagen, ich sehe dadurch, dass ich landwirtschaftliche Filme mache, ungefähr 100 Betriebe im Jahr. Aber den Hopfen, den habe ich tatsächlich immer nur im Vorbeifahren gesehen oder mal auf irgendeinem Feldtag, dass da mal was ausgestellt wurde. Wie viele Betriebe gibt es mit Hopfenanbau? Also wie viel Anteil liegt denn auch schon allein bei euch im Betrieb? Also das ist ja schon auch eher nicht ganz so geläufig in allen Teilen Deutschlands.
Ja, also in der Hallertau bauen wir die 17.000 Hektar Hopfen an. Und Betriebe sind es 850, so gute 800. Und bei uns im Dorf sind es noch relativ viele. Also unser Dorf hat noch 11 Hopfenbauern. Aber es werden natürlich stetig leider weniger. Und Betriebe werden halt immer größer. Also der Durchschnittsbetrieb im Hopfenbau liegt momentan bei 20 Hektar.
Ist das so von der Intensität vergleichbar mit Wein oder wie pflegeintensiv ist der Hopfen?
Wenn man an die Arbeitskraftstunden vom Hopfer denkt, dann sagt man so beim Hektar um die 220 Arbeitskraftstunden. Bei uns ist so, dass wir eben unseren Familienbetrieb führen. Wir können es aber ohne unsere Saisonarbeitskräfte nicht überwältigen, beziehungsweise es ist so, dass wir relativ kurze Arbeitszeiten haben, also wir haben kurze Zeiten im Jahr, wo wir viel arbeiten müssen, zum Beispiel beim Hopfen andrehen, da sind bei unserem Betrieb sind die Arbeitsspitzen, da sind um die 18 Saisonarbeitskräfte da, also rumänische Saisonarbeitskräfte haben wir jetzt auf dem Betrieb. Und ohne die würde es auch nicht funktionieren, weil du praktisch in einer gewissen Zeit, der Hopfen wächst ja von Tag zu Tag, und um eine gewisse Zeit musst du den Hopfen an den Draht bringen, damit er praktisch auch seine 7 Meter Höhe erreicht. Und das ist bei uns der Knackpunkt, dass du halt immer Saisonarbeitskräfte brauchst, beziehungsweise wir sind froh, dass wir es haben.
Ja, also Wahnsinn, bei 20 Hektar und über 200 Arbeitsstundenprojekte, das ist ja wirklich ein Mordsaufwand, der dahinter steckt. Das hätte ich gar nicht so eingeschätzt und das ist wahrscheinlich halt auch sehr, sehr viel Handarbeit. Also wie viel kann man mit Maschinen schon machen, wie viel wird noch mit Handarbeit erledigt?
Also wenn ich jetzt das Hopfenjahr mal so durchgehe, dann geht es ja auch praktisch nach der Ernte, wenn wir die Rebenhäcksel wieder ausbringen. Da werden wir relativ viel mit dem Traktor gemacht. Mit der Handarbeit ist dann so, dass praktisch beim Drahtaufhängen, das macht man dann, wenn der Boden gefroren ist im Winter, da braucht man eben einen Traktorfahrer und 3 Leute, also das machen wir nur meine Mutter, mein Freund und ich, die dann praktisch die Drähte oben am Stacheldraht befestigen. Das ist der erste Punkt praktisch. Dann geht's weiter mit dem andrehen, wo ich vorher schon gesagt habe, weil jeder Hopfenstock braucht praktisch zwei Drähte pro Hopfenstock und an jedem Draht gehören drei Triebe hin. Und vor einem Hopfenstock wechseln um die 50 bis 100 Triebe raus. Also muss man sich da auf drei beschränken und den Rest, der wird weggedrückt bzw. weggeschnitten. Das ist eben die arbeitsintensivste Zeit. Und dann wird der Hopfen praktisch, bis er dann oben seine Gerüsthöhe erreicht hat, ständig durchgegangen und geschaut, dass er praktisch am Draht entlang aufwächst. Und da heißt, der Hopfen will jeden Tag seinen Herrn sehen. Also man geht praktisch wirklich Tag für Tag durch. Man geht so seine Wege und sieht praktisch jeden Tag den Hopfer, ob er auch raufkommt. Und dann bei der Ernte ist dann das Nächste, wo man praktisch auch noch viele Arbeitskräfte braucht, damit der Hopfen praktisch nur die Dolde verpackt dann im Sack angelangt.
Als Hopfenleier muss ich da jetzt nochmal nachhaken. Ihr geht jeden Tag durch, kontrolliert und schneidet den zu. Das heißt, da ist jetzt keine, irgendwie keine Krankheit dran oder so, sondern das ist wirklich eher so ein Pflegeschnitt, damit der irgendwie nach oben wächst. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also es beginnt praktisch im Mai. Im Mai, wenn die Triebe alle rauswachsen, dann dreht man eben, wie gesagt, die drei Triebe pro Draht hin und den Rest schneidet man einmal weg. Und dann ist mit dem Zuschnitt vorbei, also beziehungsweise das wird praktisch einmal angedreht und dann weggeschnitten einmalig und dann wird es angeackert. Also da wird praktisch die Erde an den Beefing hingackert, sagt man, also das erste Ackern vom Hopfen und da werden dann die restlichen Triebe im Beefang eingeackert, also dass praktisch nichts mehr rauswachsen kann. Und den Vorgang wiederholt man ein zweites Mal später dann, damit man große Beefänge hat, also einen großen Beefang für den Hopfen, damit er da so auch seine Wurzeln gut geschützt hat und auch das Wasser besser halten kann.
Ein Bifang ist eine altdeutsche Bezeichnung für ein eingefriedetes Feld, gewöhnlich ein schmales Ackerbeet.
Ja, also beim Hopfen ist es so, dass in der Mitte, wo der Hopfenstock rauswächst, beziehungsweise die Reihe, wo der Hopfen wächst, ist der Bifang. Und das ist eine Reihe, wo der Erdhaufen aufgeschüttet ist an die Hopfenpflanze. Und jede Reihe, jeder Bifang sind 3,20 Meter auseinander, damit man praktisch in der Mitte mit dem Traktor durchfahren kann. Weil der Hopfer ist halt schon eine Pflanze, wo er Wasser benötigt. Und das haben wir eben auch immer mehr zu kämpfen, weil halt immer weniger Regen vorhanden ist, beziehungsweise jetzt sind die Hände noch gut gegangen. Also beziehungsweise jetzt das letzte Monat ist relativ gut gewesen für unsere Region, aber in anderen Regionen hat es schon schlechter ausgeschaut.
Der Hopfen, der wird ja dann am Ende, wenn er erntereif ist, ist das doch schon so eine Pflanze, korrigier mich, von 4-5 Metern oder wie hoch wird das?
Also die Hopfenpflanze beträgt 7 Meter. Also
7 Meter
geht's rauf. Und das ist halt das Faszinierende an meinem Hopfer, weil der eben von Mai bis 24. Juni, also man sagt am Johanni, ist der 24. Juni, da schreit der Hopfen Juche und da sollte er dann seine 7 Meter erreicht haben. Und das finde ich ist eigentlich schon wahnsinnige Eigenschaft von der Kulturpflanze vom Hopfer, dass der so schnell seine 7 Meter erreicht. Und wenn er dann oben ist, dann wächst er praktisch in die Breite, dann kriegt der Hopfer sein Gewand, dann kriegt er seine Seitentriebe und jetzt im Moment befinden wir uns in der Blüte. Und da schauen wir halt in der Blüte, dass der Hopfen vor allem krankheitsfrei ist, dass er spinnenfrei ist und blattlausfrei ist und eben auch vor der Pere und Mehltau muss man einmal früh kontrollieren im Hopfen.
Was sind denn da so die häufigsten Krankheiten? Du hast gesagt Insekten, aber auch natürlich Fungizide. Wie kann man sich Pflanzenschutz im Hopfenanbau vorstellen? Vor allem auch, also einmal natürlich die Seite, was für Krankheiten gibt es, aber was mich natürlich auch interessiert ist, wie funktioniert die Ausbringung? Weil 7 Meter ist natürlich auch eine stolze Arbeitshöhe.
Ja, also vom Pflanzenschutz her ist es so, dass wir Anfang Mai unsere Bestände jede Woche kontrollieren auf Blattlaus und Spinne. Und da ist einmal so, mit der Blattlaus, das mache ich selber, im Wollenzach ist das Haus des Hopfens und im Haus des Hopfens gibt's einen Hopfenring und der ist für die Beratung zuständig. Und da mache ich mit einem Freund jeden Montag sehe praktisch da die Blattläuse aus und schauen, ob sie die Population vermehrt hat oder auch nicht. Und das gehen wir wiederum an den Hopfenring weiter und der gibt es dann halt am Fax raus an die ganzen Hopfenpflanzen. Also da sind wir alle gut vernetzt und die wissen wiederum, ja, jetzt hat sie die Population vermehrt oder eben auch nicht. Beziehungsweise jeder Pflanzer schaut auch selber nach, wie viel Leist er hat. Und wenn halt, es zu viele wären, wenn die Bekämpfungsschwelle überschritten ist, dann erfolgt ein Spritzaufruf. Mit dem Peronospora sind wir da auch ganz gut aufgestellt. Also wir haben einen Peronospora-Warndienst. Und zwar gibt's da also die Landesanstalt für Landwirtschaft sitzt auch im Haus des Hopfens. Und die hat 5 Stationen in der Hallertau. Und die wird mit Hilfe einer Sporenfalle, die 5 Stationen in der Hallertau haben, die Sporenfalle, und mit Hilfe dieser Sporenfalle wird täglich die Anzahl der Zoosporangen übermittelt. Und wenn die Zoosporangen eben dann, die kann man täglich auch abrufen per Telefon, wie viel das gerade sind. Und wenn die wiederum Befallschwelle überschritten haben, dann gibt's einen Spritzaufruf, beziehungsweise der Peronospora Warndienst gibt dann eben einen Fax raus oder auch im Internet ist es dann ersichtlich und da wird dann Peronospora gespritzt. Also wir schauen schon immer, also beziehungsweise der Hopfen ist schon sehr gut vernetzt. Also die Landesanstalt sowie der Hopfenring, damit wir möglichst wenig Pflanzenschutzmittel ausbringen, weil es geht ja neben der Umwelt auch um das Wirtschaftliche und jeder Pflanzer ist natürlich auch darauf aus, dass er wenig spritzen will. Und ja, ausbringen, der machst dann mit einer Gebläsespritze im Hopfen. Also du musst die 7 Meter raufkommen, weil du musst ja die ganze Pflanze erwischen, wenn man vor allem auch ein Kontaktmittel ausbringt, weil sonst hilft's dir ja nichts, wenn du die unteren 2-3 Meter erwischt und oben vermehrt sich praktisch die Blattlaus weiter. Und jetzt in der Zeit, wo der Hopfen seine 7 Meter Gerüsthöhe erreicht hat, fahren wir mit der Kanzel durch, weil du kannst ja vom Boden aus nimmer raufschauen, sitzt jetzt da noch eine Laus um oder nicht. Und wir fahren da mit der Kanzel durch und mit der Lupen durch. Die Blattler sieht man ja nur mit bloßem Auge, aber die Spinne müssen wir ja dann schon mit der Lupen schauen. Und jetzt eben momentan in der Blüte müssen wir wirklich schauen, dass Blattlausfrei der Hopfer ist, beziehungsweise spinnenfrei. Und das macht man ganz gut mit der Kanzel.
Vielleicht kann man die Magic Trap für euch noch umfunktionieren, die am Raps die Käfer fängt und identifiziert. Und ich stelle es mir für den Hopfen gerade auch ganz praktisch vor. Ich frage mich gerade, ihr seid ja im Prinzip ein Gebiet, wo sich sehr viel Hopfenanbau bündelt. Also es ist ja sehr viel Hopfenanbau. Ist das nicht gerade für so Insektizide irgendwie ein totaler Nachteil, weil die natürlich schnell vom Nachbarn rüberspringen können? Das heißt, ihr seid ja schon irgendwie auch darauf angewiesen, dass es irgendwie einen gut laufenden Hopfenring gibt, wie du es gesagt hast, damit letztendlich auch alle irgendwie gleichermaßen ja aktiv werden. Im Getreide reden wir sehr viel auch über Resistenzen, Ackerfuchsschwanz, Windhalm. Ist das auch ein Problem, dass irgendwie Insekten oder Krankheiten vielleicht auch zunehmend schwieriger im Hopfen zu bekämpfen sind? Oder wie ist da so die Situation bei euch?
Also was zunehmend schwieriger wird, ist am Anfang, also im Frühjahr, wenn der Hopfen austreibt, dann kommt oft der Erdfloh und der ist sehr schwierig, beziehungsweise haben wir fast nichts mehr, wie man dagegen vorgehen kann. Bodenschädlinge vor allem. Also und generell im Hopfenbereich ist schwierig, einen Wirkstoffwechsel zu betreiben, weil es eben, wie du gerade gesagt hast, es gibt ja nicht im Verhältnis zum Ackerbau, gibt es ja nicht zu viele Hopfenpflanzer. Und dann hat man schon manchmal das Gefühl, dass praktisch ja große Pflanzenschutzmittelfirmen sich da gar nicht mehr so interessieren für einen Hopfen oder beziehungsweise generell die Politik sich nicht mehr so interessiert, dass der Hopfen noch Spritzmittel bekommt. Und das ist wirklich schwierig, weil umso mehr Spritzmittel wir beziehungsweise Pflanzenschutzmittel wir zur Verfügung haben, umso besser können wir Wirkstoffwechsel betreiben und so besser geht dann auch die Strategie auf. Es ist schwierig, einen Wirkstoffwechsel zu betreiben, wenn man keine anderen Wirkstoffe mehr hat.
Neben dem Thema und der angesprochenen Trockenheit, dass selbst bei euch, wobei ihr in Süddeutschland natürlich immer noch recht gut mit Wasser ausgestattet seid oder mit Niederschlag, was sind denn sonst so die größten Herausforderungen im Hopfenanbau?
generell die Herausforderungen sind eigentlich die Pflanzenschutzmittel für die Krankheiten, aber auch die steigenden Kosten für die Arbeitskräfte beziehungsweise generell die variablen Kosten vom Hopfenbau. Weil wir haben fixe Verträge, teilweise bis 2027, und es hat natürlich keiner gerechnet, dass die Inflation beziehungsweise die Kosten so nach oben gehen. Und wir haben praktisch, die Hopfen ist immer verkauft an die Händler. Wir haben keinen direkten Zugang an die Brauereien. Und das ist in der einen Seite ja gut, aber auf der anderen Seite sind diese langen Verträge, die wir teilweise gemacht haben, jetzt im Nachhinein nicht mehr so gut wie vorher gedacht.
Ihr seid jetzt in der Blüte. Das heißt, wann ist dann genau die Ernte? Und über was für ein Erntefenster sprechen wir da?
Also die Ernte fängt Anfang September, Ende August, Anfang September, kommt drauf an, eben frühe oder späte Sorten. Und bei der Ernte ist eben wichtig, wenn wir die Dolden ernten, damit die ernten wir um die 80% Wasser hat da die Dolde, wenn sie geerntet wird. Und wir müssen es aber auf 10% trocknen, damit sie lagerfähig ist, also damit der Hopfen, die Dolde lagerfähig ist und auch die Qualität behält. Und da wird bei der Ernte dann der Hopfen eben in einer Hordentrocknung bei uns getrocknet und dann danach in Säcke verpackt. Also in 50-Kilo-Säcke wird er dann gepresst und wird dann auf dem Betrieb gelagert. Und es dauert bei uns die komplette Ernte so 2 bis 3 Wochen.
Wow, also das ist alles noch. Warum macht man das, dass man das in Säcke packt?
Das ist generell für die, also zum Lagern eben am einfachsten. Es wird praktisch dann vom Handelshaus abgeholt und wird in Kühllager verpackt. Und also das in dem ganzen Kühllager sind dann eben die Hopfensäcke, und die Händler machen dann praktisch aus den getrockneten Hopfen wiederum Extrakte oder Pellets.
Als jemand, der sich jetzt wirklich nicht jeden Tag mit Hopfen auseinandersetzt, da fallen mir natürlich 1000 Fragen ein. Stichwort Sorte. Interessieren mich auch eigentlich 2 Aspekte. Du hattest gesagt, je nach Sorte hat man auch vielleicht unterschiedliche Erntezeitpunkte, weil die vielleicht früher oder später reif ist. Da macht's, ich weiß nicht, korrigiere mich, vielleicht macht man da auch bewusst ein Splitting, dass sich natürlich das Erntefenster so ein bisschen entspannt in die Länge zieht. Dann ist natürlich die Frage, wie ist so der Zuchtfortschritt irgendwie in den letzten Jahren gewesen, oder in was, wie oft gibt's da neue Sorten? Ist es wirklich so wie im Getreide? Auch wird da auch nach Geschmack oder wird da nach Ertrag oder nach Pflanzengesundheit gezüchtet? Vielleicht kannst du uns da nochmal so einen groben Einblick geben.
Ja, also wir jetzt auf dem Betrieb bauen 5 Sorten. Von den Sorten unterscheidet man einmal an Aromasorten und einmal Bittersorten. Wir haben jetzt die Sorte Tradition, Perle, Herr Sprucker und Magnum und Herkules. Der Herkules ist die Sorte, die Hallertau eigentlich noch vom, also wir sind ja im Weltmarkt vertreten, die Hallertau, und der Herkules ist unser Hallertauer Sorte, also mit der, das ist praktisch unsere Supersorte, mit der, wo wir, ja, die, wo einfach die beste für uns momentan ist, beziehungsweise wo uns noch abhebt gegenüber Amerika. Weil, wie gesagt, die Hallertau ist das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet, aber von der Fläche hat uns USA schon eingeholt, und mit der konkurrieren wir immer. Jetzt muss man immer mit, wenn man vom Preis redet, schauen, was machen gerade die Amis, was legen die ein, legen die gerade Bittersorten ein oder haben die eher in den Aromasorten am Vorrang, und so richtet sich auch der Preis bei uns. Und und die Sorten schauen wir jetzt immer, also beziehungsweise in Wollnzach, in der Nähe von Wollnzach in Hüll ist es, gibt's auch eine Hopfenforschung, die ist von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft sowie eine Gesellschaft für Hopfenforschung, und die züchten natürlich jetzt immer neue Zuchtsorten beziehungsweise Orte, wo sie halt auch an die klimatischen Bedingungen anpassen, die wo es auch mit weniger Wasser aushalten, die wo auch gegen bestimmte Krankheiten resistent sind. Und da sind wir ganz froh, weil wir setzen auf neue Sorten und wir hoffen auch, dass der Brauer die annimmt. Wir haben dann auch schon verschiedene Flavor-Sorten ausprobiert. Es gibt ja auch Orte, wo nach Mandarina schmecken, nach Melon schmecken, haben wir im Betrieb auch schon gehabt, haben die aber nach unserem 5-Jahres-Vertrag dann leider wieder rausreißen müssen, weil es der Brauer dann doch nicht mehr wollte, beziehungsweise das dann nicht im es ist dann halt praktisch, die Sorten haben dann nichts mehr gekostet. Und das ist halt sehr schade, weil doch die Brauer sehr, also ich meine, die Landwirte sind schon, beziehungsweise wir sind schon, wenn ich jetzt mal sagen darf, in der Regel konservativ. Und Brauer ist das, glaube ich, noch viel besser, weil wenn eine Brauerei sagt, mein Bier funktioniert perfekt mit der Sorte, dann ist es schwierig, den Brauer umzustellen und zu sagen, ja, jetzt probier doch mal die andere, weil der sagt, ja, wenn ich die alte Sorten bekommen kann, warum sollte ich da eine neue probieren? Und da hofft man halt schon immer, dass auch die neuen Sorten, die in Hüll gezüchtet werden, dann auch bei die Brauer gut ankommen.
Ich meine, als Konsument kann ich das gut verstehen, weil ich natürlich auch wissen möchte, wenn ich jetzt ein Bier trinke, was mich erwartet oder wie es schmeckt. Aber wie groß ist denn, da kommen ja halt noch andere Zutaten rein und das wird natürlich irgendwie verarbeitet, aber wie groß ist denn jetzt der Anteil vom Geschmack, welche Sorte ich jetzt letztendlich nehme vom Hopfen?
Ja, das kommt drauf an. Wenn es halt später einen Hopfen hinzugibt, dann ist das schon, also von der Aromasorte her, ist das schon ein großer Unterschied, ob ich, welche Aromasorte ich dazu gebe. Wenn ich jetzt nur aufs Alpha schaue, wegen dem Bitteren im Bier, dann ist in der Regel, geht es ja dann um die Bittersorten, um die Alpha-Sorten und da macht es nicht so viel aus.
Es gibt ja schon einige Trends mit so Landbieren, Craftbier. Also da schmeißen ja selbst die etablierten Brauereien ja auch diverse Sorten gerade gefühlt auf den Markt. Es gibt ja auch viele kleine, neue Brauereien, die sich wieder versuchen zu etablieren. Inwiefern hat das auch einen Einfluss auf die Sortenwahl und inwiefern hat das auch einen Einfluss auf die Vermarktung? Also habt ihr da auch wieder Direktabnehmer? Kommt das wieder mehr oder läuft das alles auch über die Genossenschaft, also sowohl große Brauerei als auch Kellerbrauerei?
Also in der Regel wird alles über die Händler vermarktet. Es gibt in der Hallertau fünf großen Händler. Davor sind zwei auch Genossenschaften von uns, eine große, also die HVG, die Genossenschaft von uns Pflanzern. Und es wird alles an die Händler verkauft und die wiederum haben die direkten Zugang zu den Brauer. Weil man muss schon schauen, wie viel, man braucht ja so wenig Hopfen für ein Bier und wenn die Hobbybrauer einen Hopfen benötigen, dann benötigen sie zu wenig für den Absatz, was wir haben.
Ist vielleicht doch gut, dass es in 20 Kilo Säcke gepackt wird und nicht in 500 Kilo Big Packs. Da hätte ich nämlich eher dran gedacht. Sind's. Ja, 50, ja. Okay. Ja, da kann dann vielleicht ein kleiner Brauer schon ein bisschen was mit anfangen, so einen Sack fürs ganze Jahr oder so.
Ja.
Gibt es denn, um nochmal auf meine erste Frage einzugehen, gibt es denn irgendwie Trendsorten für neue Biere oder andere Biersorten, die jetzt auf den Markt kommen? Kommt da anderer Hopfen rein?
Also es hat mir eben den Trend gegeben für die Flavorsorten, die, wo ich vorher aufgezählt habe, für die Mandarin, Melon. Aber der Trend ist schon wieder etwas rückläufig.
Ist denn Hopfen selbstverträglich? Also wie kann man jetzt eigentlich also Hopfen für Hopfen immer wieder auf der gleichen Fläche anbauen? Oder gibt es da irgendwann auch sowas wie Fruchtfolge, weil der Ertrag zurückgeht?
Ja, also es ist schon so, dass man dann irgendwann die Sorten, also wenn Hopfen, sage ich jetzt mal, 45 Jahre drin ist, dann merkt man das. Man merkt ja dann, wenn der Ertrag irgendwann weniger wird und dann sagt man, oh, das ist jetzt so eine alte, zum Beispiel Sorte Perle, das ist eine alte Perle, die bricht jetzt zusammen, die gibt den Ertrag nicht mehr. Dann reißt man raus und rodet man. Und in der Regel legt man dann ja 1 bis 2 Jahre still, beziehungsweise baut man dann einen Roggen oder eine Zwischenfrucht rein und dann legt man wieder rein. Das Problem ist, dass es eine Krankheit gibt im Hopfen, die Welke, und die kann eben, also es gibt Sorten, die wo die besser vertragen, wie der Herkules, und dann gibt es Sorten, die wo die wiederum schlechter vertragen, und bei einer Welke, da schaut der Hopfen noch super aus jetzt und dann in 2 Wochen oder was wird die ganze Hopfenpflanze welk eben und man weiß nicht, woher das genau kommt. Also man hat verschiedene Vermutungen, aber es gibt nichts dagegen, kein Pflanzenschutzmittel, das wo dagegen vorgehen kann, und darum wird da viel gerodet, wenn der Hopfengarten die Welke hat. Und da ist eben sinnvoll, dass man es dann 2 bis 5 Jahre stilllegt, die Fläche, und dann erst wieder neu anpflanzt.
Du hattest vorhin in deiner Vorstellung gesagt, dass du Hopfenkönigin warst oder bist?
Nein, ich war. Also ich war 2018, 2019 war ich.
Vielleicht um nochmal deine Vorstellung oder diesen Teil deiner Person nochmal kurz vorzustellen. Wir haben schon sehr, sehr viel über den Hopfenanbau sind jetzt quasi einmal eine ganze Saison durchgegangen. Erklär uns vielleicht nochmal ein bisschen was es damit auf sich hat, wenn man Hopfenkönigin ist. Also wie wird man das und was macht man dann so?
Es gibt im Wollenzach ein Volksfest, das Hallertauer Volksfest, und da wird jedes Jahr die Hallertauer Hopfenkönigin gewählt. Also da ist ein Abend nur für die Hopfenpflanzer vom Pflanzerverband, nur für die Hallertauer Hopfenpflanzer die Halle reserviert. Und so wählen praktisch jeder Hopfenpflanzer wählt dann praktisch seine Hopfenkönigin. Ja, ich war da halt schon immer dabei, als kleines Kind, und hab mal gedacht, das möchte ich auch gerne mal machen. Und 2018 war ich eben dann so weit, dass ich mir gedacht habe, jetzt passt es mir gut rein, jetzt möchte ich mich aufstellen lassen, und habe mich halt dann also im Volksfest praktisch zur Wahl gestellt und bin es dann auch tatsächlich geworden. Hat mich wahnsinnig gefreut, weil das Tolle finde ich, mir hat das total gefallen, wenn man praktisch ein Jahr auf den Hallertauer Hopfen vertreten darf, wenn man andere Menschen vom Hopfen verzeihen kann oder auch allein schon Menschen, die wo in der Hallertau leben, wo jeden Tag beim Hopfergarten vorbeifahren, aber irgendwie nicht so dieses Hintergrundwissen haben, was mit dem Hopfen auf sich hat. Und das hat mir halt total gut gefallen, und das Jahr hat mir auch total viel weitergebracht. Ich habe ein bisschen Amerika fahren dürfen und habe da auch einen Hopfen repräsentieren dürfen. Und es war wunderschön, und ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Um deine Vorstellung nochmal ein bisschen abzurunden, wir haben jetzt schon sehr viel gesprochen, vor allem sehr viel über den Hopfen. Aber es ist üblich bei uns im Podcast, dass wir ein paar Oder-Fragen stellen. Und wir haben jetzt schon einige Folgen produziert, und ich versuche da schon immer ein bisschen Abwechslung reinzubringen und habe mal geguckt, welche Oder-Fragen denn noch nicht dabei waren. Und genau auf die Frage, ob lieber Bier oder Wein, verzichten wir mal. Die hatte sich sonst angeboten, aber die Antwort kenne ich schon. Deshalb starten wir einfach mal, und ich möchte dich bitten, mit einer ganz kurzen Erklärung zu beantworten. Lieber Film oder lieber Serie?
Film.
Warum?
Weil ich nicht der große Fernsehschauer-Typ bin. Also ich schaue nicht so oft Fernsehen, und wenn ich mal Fernsehen schaue, dann mag ich ja das Ende gleich wieder erfahren.
Ja, dann ist es auch abgehakt und man kann sich wieder auf andere Sachen konzentrieren. Bin ich auch dabei, und ich finde es ganz schrecklich. Das scheint irgendwie auch so ein Trend immer zu sein, dass man so versucht, man hätte einen Film raus machen können, aber um die Leute länger zu halten, macht man eine Miniserie mit so 5 Teilen raus und zieht es ewig hin. Das finde ich super nervig. Lieber Samstag oder lieber Sonntag?
Samstag. Ja, weil ich am Samstag auch noch gern, also am Samstag zwinge was, beziehungsweise wird gearbeitet, und auf die Nacht gehe ich meistens mit meinen Freunden fort, und deswegen.
Ich finde es auch ein gutes Gefühl, wenn der Sonntag noch kommt, ne? Weil Sonntag hat man ja schon immer, ich meine, ich arbeite gerne, freue mich auch drauf, aber man hat Sonntag ja schon immer so ein bisschen im Kopf, was man dann Montag machen möchte, ne? Das ist dann Samstag natürlich nicht so. Lieber Waffeln oder lieber Pfannkuchen?
Pfannkuchen. Weil meine Oma hat die besten Pfannkuchen gemacht, die es gibt, immer schon.
Ich finde es so cool bei Pfannkuchen, also ich schließe mich auch da an, man kann Äpfel reinmachen oder so, es gibt so viele Variationsmöglichkeiten, man kann sie aufrollen, also es gibt irgendwie, man kann Pfannkuchen auf 1 Million Arten zubereiten und essen, und ich finde es auch immer mega. Es ist leider halt super mächtig, das ist meistens, isst man dann so 2-3 Stück und ist, glaube ich, für 3 Tage satt. Aber ab und zu, wenn man sich das dann gönnt, dann bin ich auch eher bei Pfannkuchen als bei Waffeln. Vielleicht noch eine abschließende Frage an dich, Katharina. Was sind denn so die Trends? Wie siehst du die Zukunft des Hopfenanbaus? Also was kommt auf euch als Betrieb, was kommt auf die Kultur so zu in den nächsten Jahren?
Also es wird auf alle Fälle nicht einfacher, aber ich glaube, das ist in jedem Bereich von der Landwirtschaft so, oder man hat zumindest die Vermutung, dass es immer irgendwie noch mehr Hürden gibt zum Tragen. Die Herausforderungen sind mit Sicherheit das wenige Wasser, beziehungsweise die hohen Temperaturen, die wir uns jetzt schon verfolgen, beziehungsweise schon da sind, mit denen, wo wir zu kämpfen haben, wo wir eventuell eben mit der Zucht dann weiter arbeiten können, dass wir bessere Sorten kriegen. Dann mit den steigenden variablen Kosten, das ist natürlich auch was brutal ist in der letzten Zeit. Und ansonsten sehe ich es aber eher, also natürlich muss man es positiv sehen. Ich meine, in der Landwirtschaft und vor allem auch im Hopferbereich ist man ja immer, sind wir ein Familienbetrieb. Und bei einem Familienbetrieb ist ja das Schöne, weil man eben alle zusammenhält und jede Hürde schweißt einem irgendwie noch besser zusammen. Und dann, wenn man halt schon von klar auf in der Landwirtschaft dabei ist, dann ist ja das Schöne, dass man alle Auf und Abs mitmacht, beziehungsweise dass man nicht gleich aufgibt. Und das ist halt das Tolle, wenn man dafür brennt.
Ja, vielen Dank, Katharina, für deine Einblicke. Ich habe jetzt so ein bisschen mehr das Gefühl, dass ich Hopfenanbau jetzt kenne, verstehe. Ich hoffe, das geht allen ZuhörerInnen genauso. Und ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass ich dir, deiner Familie, dem Betrieb auf jeden Fall viel Erfolg bei dieser herausfordernden Zeit auch wünsche und auf jeden Fall alles Gute euch und schon mal jetzt eine gute Hopfenernte.